Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Die gefeierte Sopranistin Sarah Maria Sun ist mein Gast. Schönen guten Tag, Frau Sun.
Ja, schönen guten Tag, Frau Heise.
Ich habe über Sie gelesen, als Kind hätten Sie sich mal vorgestellt, dass ein Lied, ein Gesang genauso klingen soll, und jetzt wird es kompliziert, wie wenn Sie eine Kuh hinter Ihrem Ohr kraulen und deren Atem über Ihr Gesicht bläst. Das ist ja ein wirklich wunderschönes Bild, aber wie klingt das denn dann?
Das war ein mögliches Bild von Hunderten, wie man eine Empfindung, die auf ganz vielen verschiedenen sinnlichen Ebenen abläuft, wie man die irgendwie eigentlich im Klang umsetzen möchte. Und ich glaube, jeder kann sich das vorstellen. Ja, dieses weiche Fell und dieser warme Atem und der Duft von diesem Atem, der so nach Heu riecht, und die Augen, die man dazu sieht, und dieser Frieden, der sich mitteilt. So all diese tausend Eindrücke, und dass man die in irgendeinen spezifischen Klang umsetzen will. Ja.
Das klingt sehr schön, wie Sie das jetzt auch erzählen. Also das heißt, Sie arbeiten, um einen Klang, etwas für das Ohr herauszukitzeln, arbeiten Sie mit diesen Eindrücken, die übers Tasten, übers Riechen, übers Sehen gehen?
Ja, ganz bestimmt. Und noch viel, viel mehr Ebenen. Ich glaube, natürlich Psychologie spielt eine Rolle, Logik spielt eine Rolle, Wissen spielt eine Rolle, Erfahrung, meine eigene, die ich mir angelesen habe oder angeschaut habe, oder die Erfahrung von meinen Eltern, meinen Großeltern. Das alles versuche ich irgendwie in Klang umzuformen. Das ist, glaube ich, mein Job. Das ist das, was mich ausmacht.
Sopranistin Sarah Maria Sun. Um ihre Art des Singens und wie das am Ende auch klingt, geht es hier bis 10. Wenn ich Ihre Stimme als Sopran vorstelle, habe ich ja jetzt mehrfach gemacht, ist das eigentlich, ja, ist mit Sopran eigentlich schon alles gesagt?
Im klassischen Repertoirebereich würde ich sagen, singe ich sowohl Sopran- als auch Mezzosopran-Partien. Aber mein Stimmfach ist eindeutig leichter lyrischer Sopran mit Koloraturveranlagung, so könnte man das beschreiben. Aber dadurch, dass ich neue Musik mache, spreche ich viele Texte und ich schauspiele viel auf der Bühne und arbeite da auch viel mit Sprechtexten.
Also ist mit Sopran noch gar nicht alles ausgesagt, weil Ihre Stimme ist ja wirklich von bis, Sie können auch kreischen. Kann man im Sopran kreischen oder quietschen?
Ja, kann man auch. Das ist dann besonders ohrenbetäubend. Aber vielleicht trifft es Stimmperformerin besser. Das ist so ein neumodischer Ausdruck dafür.
Stellen Sie sich manchmal so vor, als Stimmperformerin?
Nein, nee. Ich sage eigentlich immer, ich bin Musikerin. Fertig.
Und Sie sagen deshalb, Sie sind Musikerin, weil Sie von Ihrer Stimme auch als einem Instrument, als Ihrem Instrument sprechen. Manchmal sogar als einem ganzen Orchester.
Ja, ich denke, die Stimme ist sehr komplex, besonders für Komponisten, wenn sie für Stimme schreiben, ist das eine komplexe Angelegenheit, weil das ist so, als müssten sie nochmal ein ganzes Orchester erlernen an Instrumentalkunde, weil erstens gibt es im klassischen Gesang, im Operngesang gibt es ja sehr viele verschiedene Stimmfächer, also nicht nur Sopran, Mezzosopran, Tenor, Bass, sondern es gibt den dramatischen Koloratursopran, den lyrischen leichten Koloratursopran, es gibt den dramatischen Mezzosopran und den lyrischen Mezzosopran, es gibt einen Countertenor, es gibt einen Altus, es gibt einen Sopranisten, es gibt einen leichten Tenor, es gibt einen dramatischen Tenor.
Und all das muss ein Komponist eigentlich im
weiter
Kopf
haben. Und dann gibt es noch in meinem speziellen Feld, in der zeitgenössischen Musik, benutzen Komponisten ja ganz schön viele Techniken, die es in anderen Völkern gibt, die dort entwickelt wurden, die ganz anders sind und funktionieren technisch als unsere Technik. Und
wovon
müssen sie auch
sie
noch
da
lernen? Obertongesang, Untertongesang, bestimmte Belting-Techniken, Jodeln, alles Mögliche.
Aber Sie können das doch nicht alles beherrschen, oder?
Ich sage immer, ich bin ein talentierter Amateur auf jedem Gebiet. Also insgesamt ist mein Spektrum, glaube ich, sehr groß. Und manche Techniken beherrsche ich besser und manche beherrsche ich oberflächlicher.
Sie singen ja tatsächlich auch noch Barock und Romantik. Ich glaube, so ein bisschen jazzig, auch poppig.
Ja.
Das ist ja wirklich dann von allem etwas. Sie haben eben von den Komponisten gesprochen. Die zeitgenössischen Komponisten weiten die Stimme so aus, die bedienen quasi das ganze Orchester der Stimme.
Ja, genau.
Ist das im Barock, in der Romantik auch schon so?
Nein, auf keinen Fall. Also bis, ich würde sagen, um die letzte Jahrhundertwende herum hat man ja die Stimme einem bestimmten Klangideal unterstellt. Und es galt immer, diesem Ideal Genüge zu tun und seine Technik, seine eigene, so zu verbessern, dass der Klang ideal schön war in diesem Rahmen. Und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg mit all den Erfahrungen, die man gemacht hatte, auch mit den Veränderungen, die die industrielle Revolution schon gemacht hat eigentlich. Mhm. Ne? Die Maschinisierung von Menschen, von Gesellschaft. Dann natürlich der maschinisierte Massentod, den man bestimmten Völkergruppen plötzlich zumutete, beziehungsweise diese Zerstörung überall. Da hat man aufgehört, die Stimme einem bestimmten Schönheitsideal zu unterstellen. Man wollte, dass die Stimme, glaube ich, eher ganz andere Dinge ausdrücken kann und dass wir die nicht mehr als so ein Abkömmling von Adelsgeschlechtern und so sehen, ne? Weil das war ja auch royal gefördert immer, die Oper und so weiter. Und das hat man alles gecuttet.
Das heißt, wenn Sie singen, wollen Sie dann auch nicht mehr schön klingen? Also schön ist keine Kategorie für Sie.
Schön ist eine Kategorie unter vielen, so. Genau. Also es gibt Stücke, in denen muss ich in einem Takt einen Belcanto-Gesang, eine Technik von der Oper verwenden und im nächsten Takt muss ich plötzlich bulgarische Volksgesänge imitieren und dann muss ich irgendwo Obertongesang machen, zwei Takte weiter und dann muss ich rechzen oder krächzen oder atmen oder inhaliert singen und dann wieder plötzlich ein hohes C, wunderschön singen. Und das muss man alles unter einen Hut bringen. Dafür muss man ganz schön flexibel sein.
Ja, die Stimme muss da ganz schön flexibel sein.
Ja, ja, ja.
Gibt es Stimmtraining? Natürlich gibt es Stimmtraining, weiß ich ja auch. Wie trainieren Sie denn Ihre Stimme?
Man hat so sein Know-how, ne? Man weiß, wie man selber funktioniert. Man weiß, wann muss ich zum Beispiel ganz viel schlucken oder schnell was trinken oder was eine bestimmte Stelle massieren, damit sich das schnell wieder entspannt und damit dann die nächste Stelle wieder gut funktioniert. Oder man spricht mit dem Komponisten und sagt, an der Stelle brauche ich mehr Zeit, bis ich die nächste Technik verwenden kann. Da müssen wir was anderes finden oder so.
Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Die zeitgenössischen Komponisten leben nämlich noch mit den Kammern, noch über die Komposition sprechen.
So ist es. Und das ist eine Gnade. Das ist schön.
Dieses Komponieren, dieses neue Komponieren, hat sich das eigentlich... Oder entwickelt sich das zu Ihrer Zufriedenheit, Sie die Stimme dafür geben? Also Sie unterrichten ja auch beispielsweise an der Hans-Eisler Musikschule. Versuchen Sie da dem Ganzen auch ein bisschen mehr Tempo zu geben oder ja, das zu unterstützen, dass die Komponisten sich noch mehr trauen, was die Stimme angeht?
Ja, an Hans-Eisler mache ich jetzt einen Workshop oder eine Meisterklasse. Das ist ein Chorus und das tue ich dort jetzt seit einigen Jahren mehr oder weniger regelmäßig, weil man dort eben auch eingesehen hat, so, das tut sowohl den Sängerstudenten als auch den Kompositionsstudenten ganz gut, sich miteinander auszutauschen darüber. Denn die Stimme spielt an den meisten Hochschulen der Welt, so wie ich das erlebe, keine Rolle. Also man beschäftigt sich viel mit elektronischer Musik und mit Instrumenten, aber die Stimme ist so komplex und vielen auch nicht interessant und denen, die es vielleicht interessant finden, zu kompliziert. Da gibt es viele Ängste, Berührungsängste und ich werde dann eingeladen, aber natürlich kann ich mit zwei Nachmittagen oder so auch nicht auffangen, ja, so ein Wissensschatz, den man sich da eigentlich erarbeiten muss. Und dann gibt es immer wieder junge Studenten, Kompositionsstudenten, die haben Narren an der Stimme gefressen und die informieren sich natürlich selber und die hören einfach sehr viel und gehen wahnsinnig viel in Vorstellungen und in Konzerte. Und dann gibt es welche, die das nicht tun und die bräuchten eigentlich einen fundierten Unterricht, einen regelmäßigen, strukturierten Unterricht. Und ich glaube, es ist an der Zeit für Hochschulen weltweit, dass man darüber nachdenkt. Denn sonst geht ein bestimmter Wissensschatz verloren und auch ein Repertoire komplett verloren und all das, was dieses Repertoire ja auch zu bieten hat. Denn Oper ist ja auch, also besonders Belcanto-Technik, ist ja eine immense Kraftentfaltung. Ja, der Körper, der menschliche Körper hat so eine Energieexplosion, ja, über Stimme im Raum. Das ist sowas von faszinierend. Wenn das verloren ginge, ja, schade.
Damit es nicht verloren geht, arbeiten Sie auf jeden Fall mit daran, Sarah Maria Sand. Wir hören jetzt mal ein Stück von Ihnen. Das ist jetzt keine, ja, das ist natürlich zeitgenössische Musik. Lives, bin gut, vielleicht sagen Sie was dazu.
Nächsten März, im März 2020, wird eine neue CD erscheinen, Killer Instincts, auf der ich 15 Monologe von wirklich fiesen, miesen Typen versammelt habe, die uns erklären, wie man erfolgreich die Welt und alle Menschen regiert und formt und manipuliert. Und ich wollte mich einfach auf der CD in die Position der Bösewichter, der aktiven Macher begeben und nicht in eine Opferposition. Und die Platte ist auch ein sehr politisches Statement zur aktuellen politischen Entwicklung weltweit. Rechte Populisten, die wieder plötzlich en vogue sind, was ich ganz erschreckend finde. Und Life's Been Good to Me ist ein fantastischer Song von Joe Walsh, den viele von den Eagles wahrscheinlich kennen.
Den hören wir jetzt. Sarah Maria Sun, mein Gast hier im Gespräch, hörten wir jetzt auch gerade musikalisch Life's Been Good, ein Titel von, auf jeden Fall textlich, von Joe Walsh von der Platte Killer Instincts. Demnächst kommt sie raus. Wann wussten Sie, Frau Sun, eigentlich um die Besonderheit Ihrer Stimme, dass Sie eine besondere Stimme haben?
Ui, ich glaube bis heute nicht, dass ich eine besondere Stimme habe. Was ich aber weiß, ist, ich habe irgendeinen unerklärlichen Drang in mir, Musik zu machen und mit meiner Stimme Musik zu machen und zu spielen. Und das treibt einen weiter, auch wenn man manchmal wirklich nicht erklären kann, warum. Das ist so kompliziert und komplex und man arbeitet sich halbtot und die Bezahlung ist jetzt auch nicht irgendwie prickelnd. Und es gibt eigentlich wenig Gründe, die dafür sprechen und man kann aber wirklich nicht aufhören. Das ist gleichzeitig das Spannendste, was ich im Leben finden könnte.
Finden könnte und finden konnte offenbar. Also sind 1978 geboren, aufgewachsen auf einem Bauernhof bei Hamm. Da habe ich gedacht, da sind wir jetzt wieder bei der Kuh vom Anfang.
Genau.
Aber nach Musik klingt das gar nicht. Wie ist Musik in Ihr Leben getreten?
Als erstes durch meine Eltern. Wir haben eben auf diesem Bauernhof gewohnt. Das war so eine Art Kommune. Meine Eltern sind keine Bauern. Die haben ganz.
Also es war nicht die Landwirtschaft im Vordergrund.
Nee, obwohl wir da viel teilgenommen haben an der Landwirtschaft und das für mich sicher sehr, sehr prägend war. Aber meine Eltern haben viel Musik gemacht oder auf dem Hof wurde viel Musik gemacht. Und mein Vater hat in einer Band gesungen. Es gab einfach abends dauernd Jam-Sessions, ja, von vielen Leuten. Und das habe ich so aufgesogen mit der Muttermilch.
Die ganze Zeit Musik gemacht zu haben, beziehungsweise dann eben auch zu singen. Von Tieren waren Sie ja wahrscheinlich aber trotzdem umgeben.
Ja, Tiere aller Art. Die wurden auch geschlachtet und gegessen. Und mit 9 Jahren habe ich dann beschlossen, dass das für mich gar nicht mehr in Frage kommt. Mhm. Und war dann Vegetarier, ganz strikt, die Einzige in der Familie und in meiner ganzen Umgebung. Damals war das sehr schwer, weil das wirklich nicht kommen war. Das hat sich in den letzten 5 Jahren enorm verändert und verbessert. Ich bin jetzt auch seit 4 Jahren Veganerin und inzwischen ist das wirklich kein Problem mehr, auch mit der Reiserei. Das war mein 3. Versuch, vegan zu leben.
3. Versuch? Sie haben also zwischendrin aber immer mal wieder aufgegeben. Es lief nicht.
Vegetarier war ich immer.
Aber das haben Sie durchgehalten.
Ja, genau. Und es war auch nicht immer leicht. Ich kann jeden verstehen, der es schwer hat, auf Käse und Fleisch zu verzichten. In mir läuft bis heute das Wasser im Mund zusammen, sowohl bei Käse als auch bei Fleischstiften und bei dem Anblick. Mhm. Aber meiner Meinung nach sind die Umweltschäden, die dadurch angerichtet werden, einfach viel zu gewaltig. Und das Leid, was wir als menschliche Kreatur erschaffen, die Folter, die wir anderen fühlenden Wesen zumuten, 160 Milliarden jedes Jahr aufs Neue, muss man sich ganz klar drüber sein. Jeden Euro, den wir dafür geben im Laden oder im Restaurant, ist meiner Meinung nach völlig fehl eingesetzt. Das ist die größte Schande für die Menschheit, finde ich.
Man hört jetzt schon, dass das ein Thema ist, was Sie neben der Musik sehr stark bewegt und auch wirklich leidenschaftlich sein lässt, weil Sie eben auch beschrieben haben, dass es Ihnen eigentlich rein vegetativ sogar noch einen Gefallen auslöst. Ne? Also das ist tatsächlich eine Überlegung, die Sie haben. So will ich nicht mehr leben. Und Sie sind jetzt ja auch einen Schritt weitergegangen, sind einer sehr jungen Partei beigetreten, der V-Partei.
Ja.
Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer.
Ja, genau.
2016 erst gegründet.
Ja,
was heißt das für Sie, in so eine Partei eingetreten zu sein?
Das war ein klares Zeichen, was ich setzen wollte, dass ich diese Partei unterstützen will. Ich finde, die haben ein Parteiprogramm, was sehr umfassend ist. Das bezieht sich nicht nur auf pflanzliche Ernährung, sondern es ist auch ein gesellschaftlich-sozial relevantes Parteiprogramm. Die machen das, was die Grünen eigentlich,
nicht
die Idealos.
Die machen das, Sie ja selber auch. Sie gehören ja dazu.
Ja, ja, genau. Früher auch zum Teil propagiert haben und was sie sehr verwaschen ist inzwischen. Und ich finde das ganz wichtig, dass Menschen eintreten, dafür laut und klar zu sagen, was das für den Klimawandel bedeutet, was das für einen Impact hat auf unsere Umwelt, auf unsere Atemluft, auf die Wälder, die zerstört werden, für den Futteranbau und so weiter und so fort.
Und das heißt, das hat Ihnen jetzt eben auch nicht gereicht, Ihre Stimme irgendwie an einer Stelle abzugeben, sondern Sie wollen aktiver sein.
Ja, ich möchte als Parteimitglied einfach dieser Partei solidere Basis ermöglichen. Das ist wichtig.
Es ist eine Splitterpartei, wo, oder eine sehr, sehr kleine Partei jedenfalls, wo viele natürlich auch über den vielleicht auch missionarischen Ansatz erstmal oder den radikalen Ansatz den Kopf schütteln oder sich nicht mitgenommen fühlen. Das wird Ihnen sicherlich auch in Diskussionen oft entgegengehalten, oder?
Das ja, missionarisch fände ich jetzt total fehl, das Wort, weil da wird wirklich gar nicht missioniert, aber radikal sicherlich. Radikal vor allem im Vergleich zu dem Nichtwissen oder zu der Manipulation, der wir ansonsten unterworfen sind in der Gesellschaft. Also da geht es ja hauptsächlich um Aufklärung, auch um Wissen, was man überhaupt weitervermittelt, über die Fakten, was richten wir denn an, was für Schäden richten wir denn überhaupt an und was bedeutet das für uns selber als menschliche, als Tierrasse, als Säugetierrasse auf diesem Planeten und für alles andere auch.
Sie haben vorhin gesagt, dass es früher auch schwieriger war, vegan zu leben, vor allem eben, was Ihren Alltag anbetrifft. Ich nehme mal an, dass Sie für Konzertreisen, dass Sie viel unterwegs sein müssen. Können Sie im beruflichen Alltag tatsächlich den Zielen, die Ihre Partei propagiert, unterwerfen oder sich danach richten?
Oh nein, ich bin wirklich gar kein Vorbild, weil ich fliege leider.
Ja.
Und ich habe das Fliegen reduzieren können, so weit wie möglich, seitdem ich nur noch als Solistin arbeite. Früher habe ich als Solistin und als erste Sopranistin der neuen Vokalsolisten gearbeitet. Da ist man anderen Zwängen unterworfen. Jetzt kann ich das wirklich selber bestimmen. Und natürlich könnte ich auch bestimmen, dass ich keine Konzertreisen mehr nach Übersee mache. Das habe ich nicht getan. Das mache ich weiterhin. Ansonsten fahre ich alles mit dem Zug bis zu 10 Stunden. Trotzdem fliege ich noch viel zu viel. Also ich bin sicherlich keine Heilige. Aber es geht nicht darum, glaube ich, ein perfektes Leben zu führen. Ich glaube, es geht für jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten darum, das zu tun, was in seiner Macht steht. Was die Möglichkeiten auszuschöpfen, die er hat, um ethisch möglichst ein so gutes Leben wie machbar zu führen. So würde ich das für mich formulieren und so wäre sicherlich schon viel gewonnen.
Sagt Sarah Maria Sann bei uns im Studio. Wir haben eben gerade angefangen über Tierliebe zu sprechen und dann sind wir ja viel weiter gegangen. Tierliebe damit, das umfasst es ja eigentlich gar nicht. Sie haben geschildert, dass das eigentlich seinen Ausgangspunkt nahm in ihrer Familie, in ihrer Kindheit, wie sie aufgewachsen sind, auf einem Bauernhof in der Nähe von Hamm, aber eben nicht in einer Landwirtschaft, sondern in einer Kommune. Politische Ziele wurden da?
Nein, gar nicht. Also es war wirklich ein landwirtschaftlicher Betrieb, auch mit Forstwirtschaft ein bisschen dabei. Und meine Eltern waren aber keine Bauern, die haben einfach nur mitgeholfen und haben wohnen dürfen auf dem Hof.
Was sind Ihre Eltern vom Beruf?
Meine Mutter ist heute Atemtherapeutin, arbeitet hauptsächlich mit Lungenkrebspatienten und mein Vater ist pensioniert inzwischen. Der hat viel in der Werbung gearbeitet.
Also das heißt, ganz unterschiedlichste Themenwelten kamen da irgendwie zusammen. Aber Atmen, hat Sie das zum Singen gebracht?
Nein. Das ich habe gesungen lange, bevor meine Mutter Atemtherapeutin wurde, genau. Aber wir tauschen uns viel aus heute.
Ich stelle mir ihre Kindheit als eine sehr recht freie Kindheit vor.
Sehr. Meine Eltern sind so Hippie-Generation und ich bin da auf dem Hof rumgekreucht und gefleucht und in den Wäldern, das war ein Traum, ja. An Freiheit und an entdecken können und dürfen und Erde essen können und auch Regenwürmer essen können und mit den Kühen das Fressen gemeinsam mampfen können und füttern und anfassen und riechen und schmecken. Und
da hat man sie von nichts abgehalten. Mhm. Und dann mussten sie ja irgendwann wahrscheinlich mal zur Schule.
Ja,
das ist ja dann häufig eine große Einschränkung dieser Freiheit, wie Sie sie beschreiben. Wie haben Sie es empfunden?
Ich hatte eine tolle Grundschule, also einen ganz tollen Grundschullehrer, das war kein Problem. Und ich habe dann später die Waldorfschule besucht und das war ein großes Glück. Das war ein Vorschlag meiner Eltern und als ich das dann auch angenommen habe, war das wirklich das Paradies für mich. Ich bin tatsächlich jeden Morgen aufgewacht und habe mich gefreut, zur Schule gehen zu dürfen.
Sie haben eben gesagt, das war ein Vorschlag meiner Eltern. Das heißt, Sie haben das sehr gleichberechtigt erlebt.
Ja, meine Mutter, so wie sie akzeptiert hat, dass ich Vegetarier sein wollte mit 9 Jahren und dass sie überhaupt nicht verstehen konnte, so hat sie mir einen Vorschlag gemacht, zur Waldorfschule zu gehen. Aber ich wollte erst mal zum Gymnasium gehen, weil da waren alle meine Freundinnen. Und dann habe ich das erlebt dort, die Bevormundung, die Nummerierung, der man da unterlag und so. Also es war so unpersönlich und so eine fürchterliche Atmosphäre. Und dann bin ich zur Waldorfschule gegangen.
Aber ausprobiert haben Sie erstmal das anders.
Ja, ja. Deshalb wusste ich ganz genau ab da, jeden Tag meines Lebens, meines Schullebens, was für ein Privileg das war, auf die Waldorfschule zu gehen. Ich wusste ganz genau, wie es woanders aussieht.
Was würden Sie sagen, was hat Sie geprägt?
Meine Mutter und meine Lehrer auf der Schule haben mich natürlich enorm geprägt und die Tiere haben mich auch enorm geprägt. Meine Mutter sicherlich mit dem Vorleben von respektvollem Umgang mit jedem Menschen, allen auf Augenhöhe begegnen, sich sozial zu engagieren, die eigenen Entscheidungen und auch die Entscheidungen von anderen Leuten immer zu überprüfen und denen auch mit Misstrauen gegebenenfalls zu begegnen. Bei allem, was einem geschieht, trotzdem immer wieder darum bemüht sein, keine Mauern aufzubauen, sondern weiter zu lieben. Das ist wirklich sehr schwer. Und jeder Mensch trägt ja seine Päckchen mit sich rum und man erlebt Verletzungen und auch große Verletzungen. Und dann nicht dicht zu machen, sondern diese Anstrengung zu unternehmen, weiter zu lieben, das lebt mir meine Mutter bis heute vor.
Wahrscheinlich etwas, was Ihnen auch helfen kann, weil wenn man als Künstlerin unterwegs ist, setzt man sich ja auch ständiger Bewertung aus.
Ja.
Und da sich nicht von treffen zu lassen, oder?
Ja.
Das so habe ich jetzt jedenfalls gedacht.
Ja, also das Berufsleben besteht ja erstens aus der Selbstkritik. Die ist wahrscheinlich die größte und auch die zerstörerischste oft. Aber natürlich steht man dauernd, jeden Tag auf neuen Prüfständen. Ich bin ja nun sehr viel unterwegs und sehr viel in unterschiedlichen Metiers unterwegs. Das heißt, ich muss mich meistens alle 2 Tage in neue Gruppen eingliedern, meine Leistung wird ständig bewertet und überprüft. Das ist aber auch, das lässt einen schon sehr wachsen. Das ist sehr schwer, aber es macht einen auch sehr bescheiden in den meisten Fällen.
Wann ist denn in Ihnen der Wunsch, also nicht um nur der Kunst, die Kunst zu leben, sondern eben auch von der Kunst zu leben? Das heißt, sich auch der Bewertung aussehen. Wann ist das in Ihnen gereift?
Oh, das wusste ich schon als Kind. Also ich kann mich da selber nicht an alles erinnern, aber meine Mutter hat gesagt, mit 5 war das schon ganz klar. Ich habe mit 5 Jahren gesagt, so, ich werde Musikerin, fertig.
Aha.
Und meine Eltern waren davon eher nicht so begeistert. Die haben gesagt, ach, lern doch erstmal Blockflöte spielen oder so. Nee, so war es nicht. Ich habe mich dann durchgesetzt und sie haben mich dann sehr stark unterstützt. Also das wusste ich einfach schon immer. Das ist ein Drang, der war da, solange ich denken und fühlen kann.
Bisher haben wir sehr viel über die Leidenschaft der Sopranistin Sara Maria San für neue Musik gehört. Was macht zeitgenössische Musik für Sie so reizvoll? Wir hatten erwähnt, die Komponisten leben noch, man kann sich mit ihnen auseinandersetzen.
Erstens das ist sehr angenehm. Der Reiz für mich besteht darin, dass in der Musik seit 1940, 50 es immer mehr Schichtungen gibt. Das heißt natürlich durch Zusätze von Elektronik zum Beispiel, von Zuspielbändern, aber auch innerhalb eines akustischen Ensembles werden die einzelnen Stimmen immer autarker und unabhängiger voneinander. Und gleichzeitig gibt es viel mehr Diskurses, eine viel diskursivere Musik. Diese Schichtung, diese Vielfalt von Informationen, die da auf mich einströmen oder von denen ich ein Teil bin fürs Publikum, das entspricht so viel mehr unserem heutigen Leben. Ja, auch der Informationsfülle, die wir jeden Tag bekommen. Das triggert mich im Kopf und auch in meinem Bauch, ja, in meinem Unterbewusstsein, in meinen Gefühlen. Viel, viel mehr als Mozart mich triggert. Ich kann mir eine Mozart-Oper anhören und ich kann das gutieren. Ich finde das wunderschön. Ich finde das eine sehr wertvolle Musik. Das ist ja alles außer Frage. Aber persönlich wirklich anfixen tut mich das nicht. Wenn ich ein Stück von Ligeti höre oder von Enno Poppe, da passieren 1000 Explosionen in meinem Gehirn, ja, an Assoziationen und an Lust und an Aufregung, das alles zu entdecken, das zu verstehen. Wie stehen diese Stimmen in Beziehung zueinander? Worüber unterhalten die sich gerade? Ja? Auf verschiedenen Ebenen kann man das ja alles auch verstehen. Man kann das emotional verstehen, man kann versuchen, Strukturen zu entdecken. Das alles finde ich viel spannender.
Wir hören uns jetzt mal einen ganz kurzen Ausschnitt an. L'amour de Pirouccia. Sagen Sie uns noch was zu dem Stück?
Ja, das ist die Nummer 5 von dem Zyklus Araoui von Olivier Messiaen. Das ist nun eine ganz, ganz schlichte Musik. Das ist ein ganz schlichtes Duo zwischen Klavier und Gesang. Ein wunderbarer Zyklus von dem französischen Komponisten Messiaen, der eigentlich einen Zyklus von Geborenwerden, Lieben, Sterben, aber durch den Tod auf eine neue Ebene, auf eine kosmische Ebene übergehen, beschreibt.
Pirouccia. Am Klavier die Pianistin war Stefka Perifanova. Was ist das Besondere an diesem Stück? Was macht für Sie den Reiz aus?
Das ist ein großer Liederzyklus von Messiaen, den ich wunderbar finde, weil er selber sehr schöne surrealistische Gedichte dafür geschrieben hat, die eine Liebesbeziehung beschreiben, ohne dass dabei beschrieben wird, wie man voneinander abhängig ist oder dass man den anderen determiniert auf etwas oder dass man seine eigenen Gefühle oder sein Leben von dem anderen abhängig macht. Im Gegenteil, alles befruchtet sich und man findet Metaphern, immer größere und ganz verspielte, wunderschöne Metaphern, einfach um den anderen in seinem Sein zu beschreiben und um die Beziehung zu beschreiben. Und das wächst und wächst und wird immer größer und geht wirklich bis in kosmische Dimensionen rein und die Musik wächst genauso. Die Phrasierungen werden immer größer und gigantischer und es gibt einen Sterntanz am Ende und das ist wahnsinnig schön. Einfach die Gedichte sind hammerschön und die Musik mindestens genauso schön, wenn nicht noch schöner.
Ich habe eine Aufnahme von Ihnen im Netz gesehen. Da singen Sie vom italienischen Komponisten Luciano Berio sein Werk Sequenzia.
Sequenza 3.
Da verlangen Sie Ihrer Stimme noch ganz andere Dinge ab oder Ihrem ganzen Mund, Ihrem ganzen Körper.
Ja.
Es ist etwas, was man jetzt schwer beschreiben kann, was man vielleicht auch sehen muss. Sie schlagen sich ins Gesicht, sie zupfen an sich herum, sie bewegen sich ruckartig dabei. Es sind also ganz unterschiedliche Dinge, die Sie auch mit den Lippen, mit der Zunge machen, wo die Stimme ganz viel, vielleicht ist es auch so eine Art Körpertheater, oder? Ist das häufiger, was so in der neuen Musik auch eine Rolle spielt?
Ja, es gibt so gewisse Stücke, auch Sequenza gehört dazu, das sind Meilensteine, Paradestücke, auch Virtuosenstücke. Und ich persönlich finde, dass die Gesangssequenzer oder auch die Rezitation von Aparigis, obwohl die eigentlich als Radiostücke gedacht waren, dass das eigentlich performative Stücke sind, die ein Publikum sehen muss. Eben weil man genau das sieht, ja, wie das Gesicht, wie der ganze Körper mit vereinnahmt werden von diesen Klängen und das mit ausdrücken. Das Auge hört mit. Solche Stücke leben also in ihrer Virtuosität natürlich auch von vielen Brüchen, die man spielt und wie man diese ganzen verschiedenen Klänge, die Berio da wollte, aneinandersetzt in einem rasend schnellen Tempo.
Jetzt werden ja oft nicht nur die Stimme eingesetzt, sondern es werden verschiedene auch Alltagsgeräusche eingespielt. Also es sind so unterschiedliche Möglichkeiten, die die zeitgenössischen Komponisten auch nutzen, die natürlich das Hören durchaus auch ja auch herausfordernder machen. Das ist ja nicht nur für die Stimme herausfordernd. Das erleben Sie ja sicherlich auch oft. Unter der von mir eben beschriebenen Sequenz im Netz sind zum Teil hanebüchende Kommentare, die abwertend sind, die von Unverständnis wahrscheinlich auch zeugen. Wie erleben Sie das? Wie erleben Sie die Aufnahme, also das, wie das Publikum mit der neuen Musik umgeht?
Ich kann nicht beeinflussen, wie die Menschen damit umgehen. Ich kann ihnen nur versuchen, meine beste Version zu schenken in dem Moment. Und das ist ja klar, dass das was ist, was nicht jedem gefällt. So wie mir keine Metal-Musik gefällt oder keine Ahnung. Jeder Mensch, glaube ich, reagiert emotional auf unterschiedliche Dinge. Und die Kommentare im Netz lese ich nicht. Das finde ich auch nicht konstruktiv. Das ist Zeitverschwendung. Aber letztlich habe ich die Erfahrung gemacht, wenn Menschen das sehen, wenn die im Konzert sind, lässt die das auch nicht unberührt. Und wenn sie damit gar nicht klarkommen, kommen sie hinterher zu mir und fragen mich. Und dann kann ich ein bisschen mit denen darüber reden. Und dann gehen da vielleicht doch so Türen und Fenster auf. In der neuen Musik verwendet man viele Klänge, die auch unangenehm sein können. Und das ist nicht wie, wenn man sich ein Bild anguckt. Wenn ich in eine Ausstellung gehe und Polke angucke oder Kippenberger, kann ich darüber entweder lachen. Oder ich kann das alles ganz ernst nehmen. Vielleicht habe ich dann was übersehen oder verstanden oder habe einfach keinen Humor selber. Macht ja auch nichts. Kann mir trotzdem gefallen. Oder ich entscheide einfach nach 10 Sekunden, das Bild ist nichts für mich. Und ich gehe weiter. Das ist in Konzerten nie der Fall. Diese Freiheit habe ich gar nicht. Das heißt, die Entscheidung, in ein Konzert zu gehen,
fällt vorher.
Und dann opfere ich sehr viel Zeit für etwas, was mir vielleicht nicht gefällt. Deshalb, glaube ich, hat es die neue Musik ein bisschen schwerer mit Publikum und auch mit
weil das Publikum erstmal ziehen muss und vielleicht auch vorbereiten muss.
Genau. Und letztlich mache ich immer die Erfahrung, dass in bestimmten Ländern zum Beispiel, wo viel mehr mit sozialen Medien auch gearbeitet wird, um Konzerte und so weiter zu bewerben, da kommen viele junge Leute auch. Ja? Das ist ein bisschen anders als in Deutschland und die sind total offen, ja? Weil die auch das genauso empfinden, wie ich es gerade beschrieben habe.
Das hat
diese
mehr mit
Informationsfülle mir zu tun, ja. Und die Art, wie kommuniziert wird innerhalb eines Stückes zwischen den Instrumenten oder den verschiedenen Schichten, das hat mehr was mit unserem Leben zu tun. Auch die literarischen Vorlagen, die benutzt werden, haben mehr mit unserem Leben zu tun.
Das heißt ja dann eigentlich, dass das Publikum wachsen müsste. Vor allem vielleicht auch durch soziale Medien auch noch vorbereitet, getriggert wachsen müsste. Ist das der Fall? Wäre ja eine große Chance auf jeden Fall.
Ich denke, es kann wachsen, besonders hier in Deutschland. Überhaupt die Kulturlandschaft ist hier, sage ich mal, was die Verwendung von Medien angeht, ein bisschen retardiert. Aber letztlich, natürlich wird das immer ein Nischenprodukt bleiben, weil es ist auch komplex. Und ich glaube, die Masse der Menschen neigt dazu, Musik eher zu konsumieren als einen bestimmten Stimmungsmacher. Also das heißt, ich konsumiere Musik, von der ich vorher schon weiß, in was für eine Stimmung sie mich versetzt. Die bestätigt nur das, was ich eh erfüllt haben will. Und da wir eher so eine Individualismusgesellschaft sind, wo alle meine Wünsche dauernd befriedigt werden müssen, sofort, liegt das nahe. Ja? Und eine Musik, die so komplex ist und einem so viel abfordert, aber auch einem so viel Freiheit gibt, die eigene Fantasie walten zu lassen. Freiheit ist ja auch eine Verantwortung. Natürlich hat die es schwerer. Natürlich wird die immer viel mehr in der Nische bleiben.
Ich habe gelesen, Sie haben ein Riesenrepertoire aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Also 900 Werke, 300 Lieder, die Sie abrufbereit haben. Heißt das, Sie könnten jetzt sofort loslegen mit all dem? Ist ja wirklich
ein paar Stunden Zeit würde ich mir schon dann erbitten, dass ich mir mal wieder kurz was angucken kann. Ja, aber so das, was man einmal so richtig studiert hat, das behält man schon meistens im Kopf.
Ein Stück, das mit dem ganzen Körper dargeboten wird, performt wird, wie wird das eigentlich aufgeschrieben?
Meistens gibt es ganz genaue Notierung. Also ein Komponist denkt sich dann ein bestimmtes Zeichen aus und dazu gibt es dann eine Legende und da beschreibt er dann, welches Zeichen, welches Geräusch meint.
Wenn Sie sich entspannen wollen, machen Sie das eigentlich in der Ruhe oder singen dann andere für Sie?
Nee, also zu Hause höre ich gar keine Musik. Ich bin dann immer froh, wenn in meinem Kopf mal kurz Luft sein kann. Weil da ist eh immer Musik los, klar, weil irgendwas rattert da oben immer. Nee, zu Hause höre ich eigentlich keine Musik, außer ich will mir Kollegen anhören mit Aufnahmen und entspannen. Ich Netflixe auch manchmal nachts. Das ist herrlich, da kann man echt so den Kopf ausschalten. Oder ich lese sehr gerne oder manchmal male ich oder so.
Vielen Dank für Ihren Besuch hier.
Ich danke.
Auf dem Weg in den nächsten Workshop demnächst auch live zu sehen. Wieder mit ganz anderer Musik in der Elbphilharmonie sind Sie My Fair Lady zu sehen.
Ja, darauf freue ich mich so.
Ganz andere Musik mit der Sopranistin Sarah Maria Sand.